Hallo und herzlich willkommen bei der 39. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo zusammen.
Hallihallo Tim, wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Die Ferien haben hier gerade begonnen und wir treten hier in der Familie und im Umfeld so langsam in den Ferienmodus. Das Wetter ist zwar etwas wechselhaft. Wir hatten letzte Woche hier Temperaturen fast an die 40 Grad. Im Moment ist es etwas milder. Ich war auch kürzlich fliegen, wo wir im Reiseflug doch ganz gut beschäftigt waren, die einzelnen Gewitterzellen zu umfliegen. Auch an den Flughäfen gibt es immer mal wieder Verzögerungen durch Wetterlagen. Also der Sommer ist da und das ist schön und macht Spaß. Und dir, Seid?
Danke, mir geht's auch gut. Soweit alles cool. Ja, ich habe tatsächlich bin noch nicht im Schulferienmodus. Irgendwann fangen bei mir auch die Schulferien an, aber das ist noch hin. Ich hatte aber tatsächlich gerade auch Urlaub und bin in den fragwürdigen Luxus gekommen, mal Business Class zu fliegen, aber nur auf der innereuropäischen Kurzstrecke. Das ist ja so ein bisschen, also in den USA fliegst du ja, wenn du Business Class fliegst, inländisch kriegst du ja richtige Sitze mit richtig Platz und so. Und hier ist ja der Unterschied, du hast halt einen freien Mittelgang, Mittelplatz und ein bisschen Essen und Trinken. Es war nett, war schön, aber ja. Gewitter, da komme ich direkt zu meiner ersten Frage, Tim, sorry, aber du droppst das so, du bist um die Gewitterzellen drumherum geflogen. Wie ist eigentlich so die beschriebene Working Procedure für euch im Cockpit, wenn ihr Gewitter umfliegt? Ist das die Entscheidung, also das entscheidet ihr wahrscheinlich gemeinsam, aber ein Pilot schaltet auf seinem Primary Flight Display oder wie das auch immer heißt, halt Wetterradar an. Und wie genau ist deine Arbeitsweise? Stellst du den Zoom hoch und runter, änderst du, also was machst du da genau alles?
Ich liebe deine Fragen, Seid, weil wir haben vorhin noch mal kurz überlegt, wie lange dieser Podcast heute wohl werden wird, weil wir gar nicht viel vorbereitet hatten wieder und auch gar keine so vielen Fragen offen sind. Und jetzt kommst du wieder mit einer Frage, über die wir alleine schon eine Stunde reden könnten. Das Wetterradar. Es gibt unterschiedliche Versionen von Wetterradars. Ich bin groß geworden vor 20 Jahren fliegerisch mit der einfachsten Version von Wetterradar, die auch am leichtesten verständlich ist, weil die basiert einfach darauf, dass ein Signal ausgestrahlt wird, das dann reflektiert wird von Feuchtigkeit in der Luft. Und man nimmt an, da wo Gewitter sind, ist eben viel Feuchtigkeit, weil da ist dann zum Beispiel Wasser in der Luft oder manchmal auch Hagel und es wird eben gut reflektiert und dann im Cockpit zur Anzeige gebracht. Also es ist relativ direkt 1:1 angezeigt, da wo man den Strahl hinlenkt, und das ist tatsächlich etwas, was wir Piloten dann auch selbst einstellen können über den sogenannten Tilt, also den Winkel, in dem dieser Strahl nach oben oder nach unten guckt, und entsprechend, je nachdem wie groß wir unsere Reichweite auf dem Navigationsdisplay einstellen, haben wir dann eben ein Bild, das wir aber dann für uns im Kopf sozusagen zu einem 3D-Bild zusammensetzen, weil wir eben immer nur eine Schnittebene sozusagen anzeigen können.
Aber das Standard ist quasi, ihr fliegt geradeaus und im normalen Geradeausflug habt ihr ohne einen Tilt das Wetterradar an, weil euch interessiert eher schon, was vor euch ist. Klar, es kann mal was über einem sein, wo man nicht drunter lang fliegen will. Und ihr habt das immer an, und wenn ihr was seht, dann fangt ihr an zu scannen mit Tilts und mit Zoom verstellen und so, oder wie ist das?
Jein. Also beim Start zum Beispiel ist immer die Stellung auf 5 Grad, weil das ist ungefähr der Winkel, den man auch fliegt beim Abflug erstmal. Im Reiseflug wird das ein bisschen nach unten gestellt, und zwar idealerweise so, dass der Strahl
sogar -2 Grad, der Flieger zeigt ja ein bisschen nach oben, ne?
Ja, wobei das auf den Horizont gerichtet ist, okay. Also nicht auf die Flugzeugachse, sondern auf den Horizont gerichtet ist. Aber wenn du ihn so einstellst, dass der Strahl quasi da den Boden trifft, wo dein Bild auf deinem Navigationsdisplay zu Ende ist, also wenn du quasi 80 Meilen Range eingestellt hast.
Aber wieso den Boden? Entschuldigung.
Weil du dann quasi, wenn du vorwärts fliegst, das komplette Wetter ja einmal durch diesen Strahl durchläuft. Okay, ja. Also du kriegst dann quasi während des gesamten Fluges einmal das Wetter durch deinen Strahl. Wenn du jetzt sehen könntest, wie ich meine Hand bewege. Ja. Oder wenn ihr sehen könntet, wie ich meine Hand bewege. Hast ja quasi einmal den Querschnitt bis zum Boden entlang deines Flugwegs. Weil dich interessieren natürlich Wetterphänomene auf deiner Route vor dir in deiner Höhe. Aber du willst auch jetzt nicht unbedingt direkt über eine Gewitterwolke drüber fliegen. Und musst du mir auch ein Stück weit berücksichtigen, was ist, wenn du runtergehen musst aus irgendeinem Grund.
Aber kannst du mal kurz versuchen, das zu visualisieren, in welcher Form geht der Strahl aus dem Radome, so heißt das, glaube ich, ja. Radome des Fliegers vorne raus. Ja. Ist das so eine, wie so eine Pizzascheibe, so eine ganz gerade Scheibe, die sich so nach links und rechts ausbreitet, die man dann nach oben und unten tilten kann? Oder ist es eher wie so eine Taschenlampe, die in alle Richtungen tatsächlich strahlt? Also wirklich auch mit nach oben und unten direkt mitstrahlt? Weil wenn du den Boden ansprichst.
Ja.
In meiner Vorstellung war immer, also die Pizza, so, Achtung, jetzt muss man sich was vorstellen. Die Pizzascheibe liegt vor dem Flugzeug und die Nase des Flugzeugs ist quasi die Pizzamitte. Und da geht so ein Pizzastück weg. Das heißt, von der Nase des Flugzeugs geht so in der flachen Ebene, dachte ich immer, das ist das Radarbild, was ihr kriegt, also die Radarabstrahlung, die ihr kriegt, geht so ein flaches Stück nach links und rechts weg. Und das Ding kann man dann halt entweder nach oben oder nach unten tilten. Ist das richtig oder ist das falsch?
Ich freue mich schon drauf, die Shownotes zu schreiben für diese Folge. Da kommt bestimmt noch was mit einer Pizzaschnitte mit rein. Weil das ist tatsächlich eine sehr gute Beschreibung, seit wie das aussieht. Genau, die Mitte ist quasi das Flugzeug, die Pizzamitte oder die Spitze von diesem Kreissegment. Und am Ende ist es aber kein Kreissegment, beziehungsweise da, wo es dann auftrifft, ist eben Ende. Aber es ist quasi ein sehr flacher Strahl. Ich stelle mir jetzt mal so ein bisschen vor, wenn du mal einen Vogel, vor allem einen großen Vogel im Flug beobachtet hast, gerade so ein Raubvogel, da geht ja der Kopf immer so hin und her. Also er scannt ja selber auch so immer so seine Umgebung. Und so ist es letztendlich bei diesem Radarstrahl auch. Also es wird nicht gleichzeitig in alle Richtungen ausgestrahlt, sondern der bewegt sich hin und her. Wenn du so ein Radom mal aufmachst, das ist ja das Einzige, was an der Flugzeughülle auch nicht aus Metall ist, sondern aus Kunststoff, weil sonst dieses elektromagnetische Signal, die elektromagnetische Welle gar nicht durchgehen könnte. Vielleicht finden wir doch mal was wir in den Shownotes verlinken können. Also da geht quasi ein elektromagnetischer Impuls raus, aber der wird, und da ist irgendwie so eine kleine Radarantenne, die schwenkbar ist um die Hochachse, der scannt eben in einer Ebene den Weg vor dem Flugzeug ab. Und wir können eben festlegen, in welchem Winkel diese Ebene sich Bezug auf den Horizont befindet.
Okay.
Also 0 wäre eben Horizont geradeaus, minus 2 wird eben der Strahl vom Flugzeug aus 2 Grad nach unten gucken, aber immer von links nach rechts, von rechts nach links, und so wird es auch dann auf dem Radar schon bei uns zur Anzeige gebracht.
Okay, und was hat das jetzt mit dem Boden zu tun? Wenn du geradeaus scannst oder beim Start 5 Grad hoch, dann kommst du nicht an den Boden dran, oder?
Ja, beim Start nicht, beim Start willst du ja nach oben gucken, weil du fliegst ja auch nach oben.
Ja.
Im Reiseflug und dann, wenn du in den Sinkflug gehst, dann willst du ja auch nicht nur geradeaus gucken, sondern immer auch ein Stück weit nach unten gucken, weil du willst ja wissen, was von unten eventuell auf dich zukommt, wenn du runtergehst. Oder du willst auch nicht zu nah über eine Gewitterzelle direkt oben drüber fliegen, weil die Wolken sind zwar abgegrenzt sichtbar, aber unter Umständen sind auch noch Aufwinde oben drüber. Und auch die würde man in einer bestimmten Höhe.
Wie viel Fuß? 4.000 Fuß, 5.000 Fuß überfliegen oder so?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie groß und wie aktiv die ist. Okay. Aber der Trick ist eben, dass du den so einstellst, dass du quasi am Ende von deinem Navigationsdisplay dein Bodenecho bekommst. Und der Boden reflektiert ja auch, weil das ist ja auch was da, was den elektromagnetischen Impuls reflektiert. Und damit hast du quasi, wenn du das dir vorstellst, vom Flugzeug zum Boden gehend, geht es immer weiter mit dir mit. Und damit zieht quasi alles, was auf dich zukommt oder auf was du dich zubewegst, zieht ja quasi erstmal in dem Radarbereich, den du scannst, und dann unter dir drunter durch, sozusagen.
Ja, okay, verstehe.
Ist jetzt ein bisschen Gedankenakrobatik. Ich hoffe trotzdem, es ist einigermaßen nachvollziehbar. Und was eben die neueren Flugzeuge machen, und das ist eigentlich die Kurve, die ich jetzt kriegen wollte, es gibt neuere Systeme, die den Tilt automatisch anpassen und verändern. Und dann gibt es sogar welche, die die Signale und die das, was zurückkommt, buffern und dann automatisch so ein 3D-generiertes Bild, also jetzt keine 3D-Darstellung, aber die eben auf auch Werte einbeziehen, die über und unterhalb des Flugwegs liegen, also die damit einen relativ ausgeklügelten einem Algorithmus eben ein, oder sagen wir, versuchen, ein etwas besseres, detaillierteres Bild zu erstellen, als das eben früher über dieses recht analoge System gewesen ist.
Und dieses analoge System, das kenne ich jetzt noch so, dass dann quasi auf deiner, wie heißt denn das, wo das dargestellt wird, diese Navigationskarte da, wie heißt die?
NAV-Display.
NAV-Display. Auf dem NAV-Display konntest du ja quasi verschiedene Sachen, also verschiedene Informationen einblenden, auch die Ground Proximity Warning, also halt Terrain Information kannst du da quasi auch einblenden, und halt auch die, das klassischerweise ist ja dann so, dass ein Pilot, wenn Gewitterzellen drumherum sind, einer hat dann Terrain drin, der andere hat das Wetter drin.
Ja.
Ne? Und das Wetter wurde ja dann quasi damals so eingeblendet, quasi das jetzt, also das waren so gepunktete Darstellungen. Also sonst hast du quasi, ich kann das nicht gut beschreiben, weil ich es nicht so gut vor Augen habe.
Also zum einen ist es so dargestellt, dass man unterscheiden kann, ob es jetzt die Geländedarstellung oder die Wetterdarstellung ist. Grundsätzlich ist es immer so, grün ist okay, kann man durchfliegen. Gelb ist, sollte man sich schon gut überlegen. Und rot ist zu vermeiden. Avoid, 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 sagen wir immer in der Fliegerei. dazu. Und am Ende ist es gerade bei den gelben Bereichen auch so ein bisschen Erfahrungssache, weil manchmal überzeichnen die Wetterradare etwas oder untertreiben ein bisschen. Manchmal ist es wirklich nur Niederschlag, der aber harmlos ist und kein Gewitter. Also das ist dann wirklich so ein bisschen Erfahrungssache und hängt von der Großwetterlage ab. Bei der Geländedarstellung hast du immer noch zusätzlich angezeigt eine Höheninformation vom Gelände. Also auch daran erkennst du zum Beispiel, dass es eine Geländedarstellung ist. Und das Wetterradar, das ist eher kleinteilig, pixelig, während die Geländedarstellung eher so größere Kästchen in der Darstellung sind. Es ist schwer zu beschreiben, aber wir Piloten können schon sehr klar erkennen, was es ist. Und grundsätzlich ist es so, wie du gesagt hast, der eine hat Terrain, der andere hat Wetter aufgeschaltet. Wenn du jetzt über einem sehr flachen Gelände bist, wo das Terrain kein Faktor ist, dann kann man es zum Beispiel auch so machen, gerade wenn du sehr viel Gewitter um dich rum hast, dass der eine eine niedrige Range, also eine kurze Distanz eingestellt hat und der andere etwas weitere, dass du eben sowohl den Nahbereich sehr gut aufgelöst erkennen kannst, aber eben auch sehen kannst, was eben dahinter ist. Weil es nützt dir nichts, wenn du um die eine Gewitterwolke vielleicht rechts rum ausweichst und dann direkt dahinter kommt dann die andere rechts, wenn du vielleicht etwas großräumiger strategisch mit einer Linkskurve etwas besser aufgestellt wärst. Also da muss man sich dann schon so ein Gesamtbild machen und dann daraufhin entscheiden. Und am Ende entscheiden wir, genau, der Kapitän hat die nautische Gewalt. Also er entscheidet, wo das Flugzeug hinfliegt. Natürlich immer in Absprache mit euch von der Flugsicherung, weil das natürlich auch für euch wichtig ist. Und ich glaube, gerade an so heißen Gewittertagen, sicherlich für dich im oberen, aber ganz besonders für die KollegInnen im unteren Luftraum, glaube ich, schon echt herausfordernd, wenn jeder woanders hinfliegen will.
Ja, ich glaube, das nimmt sich, also ich kann mir die Approach-Arbeit da gar nicht so genau vorstellen. Das ist wirklich krass, wenn man sich vorstellt, der Luftraum ist ja viel kleiner und wenn da eine gefütterte Zelle daneben steht, dann ist da schon, glaube ich, auch was los. Aber die nautische Gewalt hast natürlich du, aber trotzdem, also ich glaube, ganz, also du wirst nicht in der Gewitterzelle einfliegen, korrekt, wenn du mich beispielsweise nicht erreichst und ich dir nicht eine Abweichung von deiner Flugroute erlauben kann.
Ja.
Aber meistens ist es ja nicht diese eindimensionale Ebene, wo man sagt, ich kann da nicht lang fliegen, ich muss sofort rechts drehen, sondern das machst du ja, sagen wir mal, 10 Minuten, 15 Minuten, bevor du bei der Gewitterzelle bist, 5 genau. Grad links und dann sage ich, ich kann dir gerade keine 5 Grad links anbieten, aber in 5 Minuten kannst du 10 Grad links drehen. Und dann sagst du, oh, aber in 10 Minuten brauche ich ein bisschen mehr, größeren Turn.
Ja.
Und so kann man sich ja das erarbeiten. Aber du darfst bitte nicht drehen, ohne Bescheid zu sagen.
das tun wir auch, doch. Nee, ich glaube auch nicht.
Ja. Es passiert aber manchmal leider, muss man sagen. Aber ich glaube nicht, dass unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer, die davon betroffen werden, das machen würden. Aber also.
Nee, ist ja auch eine formale Geschichte und juristische Geschichte. Und klar, wenn ich mich schnell entscheiden muss, dann würde ich auch immer so entscheiden, was ist der safer course of action, also was ist der sichere Weg. Und ich würde natürlich in keine Gewitterwolke reinfliegen, auch wenn ich jetzt keine Freigabe habe, davon auszuweichen. Aber natürlich im oberen Luftraum sollte immer genügend Zeit sein, das zu koordinieren. Im unteren Luftraum und gerade im Anflugbereich, da kann es schon mal sehr dynamisch werden. Aber gerade da ist es umso wichtiger, dass ich mit der Flugsicherung abspreche, weil es ja natürlich viel mehr Flugzeuge um mich rum. Glaube ich noch, TICAS haben wir letztes Mal groß drüber gesprochen oder vorletztes Mal war es, glaube ich, schon, dass das natürlich auch nochmal ein Sicherheitsnetz ist, aber natürlich für uns kein Staffelungsinstrument zu sagen, ach ja, da rechts ist jetzt ein Flieger, dann biege ich mal nach links ab und sage der Flugsicherung einfach Bescheid, sondern im Gegenteil, da versuche ich trotzdem erstmal eine Freigabe zu bekommen. Aber da kann es dann schon nochmal ein bisschen enger werden, weil du willst ja auch irgendwann landen und die Gewitterzellen stehen dann auch unter Umständen ein bisschen enger am Boden und dann muss man halt da auch entsprechend mit umgehen.
Ich wollte quasi jetzt nochmal kurz zurückkommen, als ich gerade über das Gepunktete geredet habe, das Schraffierte, da ging es mir im Prinzip um die Darstellung der Gewitter oder der Wetterinformation deines Wetterradars auf deinem NAV-Display. Ja. Das war damals so, das kenne ich doch von dem, also ich kenne quasi noch, glaube ich, das Alter, wo man den Tilt automatisch, nicht automatisch eingestellt bekommen hat, sondern manuell einstellen musste. Da hattest du quasi dann, sagen wir mal, voll ausgemalte Flächen waren Wetter auf deiner Höhe und 2000 Fuß drüber und drunter und alles oben drüber war dann gepunktet und alles unten drunter war dann schraffiert. Dadurch konnte dann quasi man die Wetterdaten, die man dann quasi da abgelesen hat, auf diesem zweidimensionalen Display dreidimensional interpretieren. Wie ist das denn heute, wenn das Gerät das automatisch selbst quasi schon buffert und darstellt und scannt und tiltet?
Das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also das ist die neue Darstellung.
Ach, das ist die neue Darstellung. Die alte hat dann quasi, du wusstest halt, du tiltest nach oben, also zeigst du jetzt nach oben Sachen.
Genau.
Ah, siehst du mal, okay.
Genau, auf der alten hast du wirklich nur farbige Flächen, rot, gelb und grün. Aber die sind alle in der gleichen Schraffur, vielleicht noch ein bisschen abhängig davon, wie stark das Signal reflektiert wird. Aber da hast du keine gepunktete Information, da hast du keine Information, was ist drüber oder drunter. Das gibt's nur bei dem neuen System, wo der quasi das, was auf dem Flugweg liegt, als feste Fläche, als voll ausgemalte Fläche anzeigt und das, was eben dein Flugweg erstmal nicht direkt tangiert, als gepunktete Informationen darstellt. Und er zeigt dir sogar, was auch ganz gut ist, an, wenn er ein Gebiet nicht erfassen kann. Also wenn du eine große Gewitterzelle vor dir hast, dann kann er
dann nicht dahinter. Dann wird er dahinter irgendwie grau oder so, ne?
Dann zeigt er so lila Bögen, lila Kreissegmente an, weil das ist eben ein Bereich, den er nicht erfassen kann. Und das musst du beim Alten, musst du selber wissen, dass wenn hinter einer Zelle nichts ist, dass da trotzdem was sein kann, weil halt da eben kein Signal reflektiert wird.
Surprise, surprise.
Und letzter Punkt vielleicht noch dazu, was das Neue auch kann und das ist auch ganz schön. Es kann dir auch aktiv anzeigen, wo ein Gewitter ist. Also das registriert auch wirklich Gewitteraktivitäten und Turbulenz aufgrund von Doppler-Effekten. Also wenn die Luft bzw. die Feuchtigkeit der Luft, weil das Einzige, was es eben detektieren kann, ist Feuchtigkeit, sich stark unterschiedlich bewegt, dann ist es eben Hinweis auf Turbulenz und dann wird es auch angezeigt mit einem entsprechenden Icon oder Symbol auf dem Display. Das ist schon sehr, sehr, sehr fortschrittlich. Wie gesagt, es ist ein Tool und es erfordert viel Erfahrung und Augenmaß und auch eine Gesamtbetrachtung, um es richtig einzusetzen und zu nutzen.
Und wie ist die Arbeitsweise da bei euch im Cockpit? Also ist es dann, man entscheidet ja quasi nichts allein, der Pilot Flying ist ja quasi aber derjenige, der das Flugzeug fliegt und der Pilot Monitoring übernimmt ja andere Aufgaben. Er entscheidet es schlicht und ergreifend einfach mehr oder weniger 50-50% gemeinsam oder ist da in dem Fall aufgrund der abnormalen Wetterlage der Kapitän, sagen wir mal, stimmberechtigter? Wie funktioniert das genau?
Auch da ist wieder formell juristisch der Kapitän immer der sticht. In der Praxis ist es so, dass der Pilot Flying das Wetterradar aufgeschaltet hat und der Pilot Monitoring das Terrain oder wie gesagt, wenn das Terrain jetzt erstmal nicht so relevant ist, auch unter Umständen das Wetterradar mit aufgeschaltet hat. Und dann würde einer der beiden einen Vorschlag machen, wenn jetzt eine Gewitterzelle vor uns auftaucht und dann sagt, was hältst du davon, wenn wir jetzt hier 10 Grad nach links gehen oder auch direkt mal sagen, hier, frag doch mal nach einem Heading von 310. Und dann würde der andere entweder widersprechen, was aber in der Regel nicht vorkommt, weil die Idee in der Regel gut ist. Und dann würde er sagen, ja, okay, finde ich nicht gut. Oder vielleicht sogar sagen, ja, oder lass uns mal vielleicht lieber Heading 320 nehmen. Dann können wir ein bisschen weiter ausweichen. Oder dahinter kommt eine größere Zelle. Vielleicht, wenn wir die vermeiden wollen, drehen wir lieber nach links, nach rechts. Also da kann man dann schon mal kurz drüber sprechen. Aber am Ende ist es eine gemeinsame Evaluierung und eine gemeinsame Überlegung und dann wird die entschieden und umgesetzt. Da gibt es also jetzt auch keinen Punkt, über den dann ein Streit ausbrechen würde oder man da eine lange Diskussion hätte, sondern der eine schlägt was vor und der andere stimmt dann entweder zu oder macht einen Gegenvorschlag und dann hat man da gemeinsame Linie und spricht sich dann mit euch ab.
Ja, ich glaube, einen Streit in ATC, sorry, in der gesamten Aviation Environment gibt es gar nicht. Ne? Also solange die andere Vorschlag nicht, also sagen wir mal, es gibt ja Vorschläge, wo man denkt, ja gut, ich hätte es jetzt anders gemacht. Und es gibt Vorschläge, wo man vielleicht auch sagen könnte, gut, das geht jetzt irgendwie in einen Bereich, der gefährlich ist. Also wenn der Gegenvorschlag wäre, nee, das passt schon. Ich bin letzte Woche auch durch was Rotes durchgeflogen. Da würdest du ja dann Kraft deines Amtes sagen, nee, das machen wir nicht. Aber ansonsten irgendwie, dass so ein Streit entbricht, gibt es ja gar nicht. Ne? Also man schluckt dann einfach den anderen Vorschlag und sagt, gut, ich hätte es anders gemacht. Wir machen das jetzt so. Was ich ja interessant finde, ist auch, wie die Airlines sich dahingehend unterscheiden. Ne? Also ganz viele fernostasiatische, also gerade chinesische Airlines sind sehr, 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 sehr zurückhaltend, also die man hat ganz stark das Gefühl, dass die sehr stark darauf achten, bloß keinen Fehler zu machen und bloß nicht ATC zu verärgern, während ich zum Beispiel das ist natürlich das Klischee, aber mit unseren italienischen, spanischen, französischen Kollegen, das ist alles so ein bisschen mehr laissez-faire, ja, also man ist da viel mehr im Austausch miteinander, was man jetzt genau macht, aber was ich total interessant finde, ist auch gar nicht mal, da kann man jetzt quasi sagen, das sind jetzt subjektive Faktoren, ist auch egal, das sind einfach die Arbeitsweisen unterscheiden sich, aber im Endeffekt fliegen alle mehr oder weniger ähnlich um Gewitterzellen drumherum, ich sag mal, ein gewisser Abstand, der immer wieder gleich ist, während die Kapitäne und Pilotinnen und Piloten von türkischen Airlines, also gerade Turkish Airlines themselves, aber auch die ganzen anderen Subsidiaries und so, es gibt keine Airline, die so großräumig um Gewitterzellen drumherum fliegt wie die Leute aus der Türkei. Das ist, ich habe keine Ahnung warum. Kein Kroaten, kein Schweden, kein Norwegen, kein Russen, kein Spanier, kein Südamerikaner, kein Nordamerikaner. Ich weiß nicht warum. ist einfach so eine Beobachtung über die Jahre, fließt auch in meine Arbeit rein. Wenn eine deutsche Airline, wenn eine spanische Airline 10 Grad dreht, dann hat der türkische Kollege oder die Kollegin schon 70 Grad gedreht. Also wirklich, ich übertreibe nicht. Das ist echt krass. Du kannst dann auch nachvollziehen, so, wenn man jetzt mal konkrete Städte nimmt, die Gewitterzelle, die steht bei Hamburg, alle anderen Flieger fliegen über Bremen, der türkische Kollege fliegt über Berlin vorbei. Also das ist wirklich riesige Dimensionen weiter Abstand gehalten. Aber wieso nicht? Ja, die machen das auch und das funktioniert. Aber ja, Entschuldigung.
Das ist ganz interessant, weil wir kriegen das ja so gar nicht mit, wie die anderen das machen. Wir sind ja da sehr stark harmonisiert und standardisiert, so wie das bei unserer Fluglinie machen. Man hört natürlich mal auf dem Funk jemanden, der dann schon vielleicht früher ein Avoidance-Heading requestet, also nach einem Abweichen des Kurses fragt, um eine Gewitterzelle zu umfliegen. Aber was das am Ende dann für Dimensionen sind, das kriegen wir so gar nicht mit.
Ist ja auch immer schwierig zu wissen. Ich meine, du bist ja der eine Flieger, der von Ost nach West fliegt und 17 andere Flieger fliegen Nord-Süd, ja. West-Ost und Süd-Nord. Da weißt du ja nie, ist das jetzt das Heading 320, ist das auch einer, der in meine Richtung fliegt oder so? Ja.
Seit wie gut siehst du denn Wetter auf deinem Radarschirm?
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Dazu wollte ich indirekt auch noch kommen, wegen der gesamten Thematik der Arbeitsweise. Auf meinem Radarschirm sehe ich Wetter. Das sieht, also ich übertreibe jetzt nicht, manche Kollegen, die manchmal was zeigen wollen, die so zeigen wollen, guck mal hier, da, das ist meine Heimatstadt und dann so auf das Wetterradar datschen, ja, mit ihrem Finger. Sorry, nicht das Wetterradar, auf unser Radarbild datschen. Oder die sagen wollen, dreh den Flieger mal bitte nach links und dann gehen die mit ihren leicht fettigen Fingern, wie fett Finger halt so sind, da drauf. Da bleibt ja so ein kleiner Schmierfilm zurück. Wenn da genug Schmierfilme auf dem Radar drauf sind, dann sieht es aus wie Wetterradar. Also so schlecht ist unser Wetterradar auf unserem Radar-Display. Das ist so ein ganz, ganz, ganz grober Anhaltspunkt.
Ist da was geplant, dass da was Neues kommt?
Wollen wir gar nicht. Wir sind ganz okay so damit, weil wir ein zweites Tool haben, was wir öffnen können. Und das ist tatsächlich so eine per Satellitenaufnahme unterstützte Wetterdarstellung mit verschiedenen, ganz, ganz vielen verschiedenen Informationen, die wir einblenden können vom Deutschen Wetterdienst, der uns den bisherigen Verlauf der Wetterzellen anzeigen kann, Blitze der Wetterzellen, einen Forecast, wo das Wetter in 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten steht. Mit sehr, sehr, sehr genauen Darstellungen ist das jetzt leichter Regen, mittlerer Regen, starker Regen, Hagel und entsprechend auch den Informationen, wir wollen die Flieger da durchfliegen oder nicht. Und ich sag mal, unser Radarbildschirm soll ja schon auf das Mindeste reduziert sein, damit ich hauptsächlich meine Flieger sehen kann. Und eine genauere Auflösung könnte unter Umständen dafür sorgen, dass einfach dieses Radarbild ein bisschen unübersichtlich wird. Deswegen ist das schon ganz cool, es ist ein ganz guter Hinweis. Da ist irgendeine kleine Zelle, das sehen wir auf unserem Radarbild, aber ich kann überhaupt nicht sagen, wie groß die ist, wie weit die ist. Das ist alles, sind alles grobe Anhaltspunkte. Während ich bei unserem zweiten Tool vom DVD, da kann ich alles sehen. Da weiß ich dann auch, wenn ich gleich Feierabend habe, werde ich nass oder nicht. Also, und zwar sehr präzise. Ich stelle dann meinen Forecast von 30 Minuten ein und dann sehe ich, werde ich auf dem Heimweg nass oder nicht. Früher hatten wir das zweite Tool noch nicht. Das war dann tatsächlich schon doof, muss man sagen. Da hatten wir dann so eine zentrale Darstellung für 60 Controller, die sich die teilen mussten. Oder 60 Controller ist übertrieben, Entschuldigung, für 20 Controller, die alle sich mit dem Rücken zu diesem Ding normalerweise befunden haben, gearbeitet haben. Und dann, wenn sie wissen wollten, wie ist denn das Wetter genau gerade, dann konnten die sich umdrehen und sich dieses Satellitenbild anschauen. Das hat jetzt mittlerweile jeder Controller. Das hilft wirklich sehr. Mit dieser sehr präzisen Darstellung fällt es uns auch tatsächlich sehr, sehr leicht mittlerweile bei gewissen Wetterlagen abzuschätzen, was die Piloten machen. Also um quasi auf dieses Thema Arbeitsweise, das wollte ich tatsächlich als nächstes ansprechen. Da habe ich nämlich eine Frage an dich.
Einen kurzen Einwurf noch von mir, weil ich das von unserer Seite ganz schön finde, was die Entwicklung angeht. Wir haben mittlerweile nicht nur das Wetterradar, was eben Echtzeit flugzeugseitig uns darstellt, sondern wir haben ja über unser Electronic Route Manual, also unsere digitalen Karten, die wir mittlerweile an Bord haben, auch die Möglichkeit, Wetterlayer einzublenden. Also wir können da quasi auch unsere Flugroute uns anzeigen lassen, unsere Position uns anzeigen lassen über GPS und eben zusätzlich auch Wetterdaten in echt angezeigt bekommen. Also wo befinden sich Gewitterzellen, wohin ziehen die, bis in welche Höhe gehen die, wo ist Turbulenz zu erwarten. Und das ist natürlich schon sehr praktisch, auch gerade so für die strategischere Flugplanung und für das größere Bild eben zusätzlich zum Wetterradar.
Genau, das ist dann quasi so das Prätaktische, wo man sagt, 10 Minuten vorher ist dann schon zu nah, sondern eine Stunde vorher, wenn man sagen würde, wenn man quasi, also oder sogar noch am Boden teilweise, ne? Also wenn man wirklich großräumiges Umfliegen macht, ganz großräumiges Umfliegen macht, während dieses Wetterradar eher so ganz taktisch ist, ne? Wie nah kann ich jetzt an diese Zelle dran und so?
Ja, oder wie du vorhin gesagt hast, genau, wenn ich weiß, ich habe eine maximale Flughöhe von 38.000 Fuß, die ich fliegen kann, und ich habe jetzt hier Turbulenz, die geht nur bis 34.000 Fuß, dann kann ich da lang fliegen. Wenn ich mal ein bisschen schwerer bin, aber komme nur auf 34.000 Fuß, dann fliege ich da vielleicht lieber außen rum. Mhm. Also auch das können wir uns anzeigen lassen. Und das hilft schon sehr, der Sicherheit natürlich beizutragen, aber auch den Passagierkomfort zu erhöhen.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das hilft. Cool. Jetzt wollte ich quasi zu diesem ganzen, von der Arbeitsweise, und zwar von unserer Arbeitsweise zurückkommen. Also um quasi, Gewitter ist immer doof. Also ich will jetzt nicht sagen, ich mag Gewitter nicht, aber Gewitter erhöht unsere Arbeitslast signifikant, wirklich um Faktor 2 mindestens. Und da gibt es aber nochmal ein bisschen einen Unterschied. Es gibt Gewittertage, da hast du, sagen wir mal, eine Zelle, zwei Zellen oder drei Zellen. Das sind riesengroße Zellen, das sind teilweise Linien, teilweise Klumpen, dann fliegt da keiner durch. Das ist gut planbar. Da fliegen auch, muss man, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, mehr oder weniger alle Flieger dieselben neuen Strecken ab. Darauf komme ich gleich wieder zurück. Das andere Gewitter, darüber will ich gar nicht reden, das sind, hier ist eine Zelle und da ist eine Zelle und dann sind noch 17.000 andere Zellen. Also wirklich der gesamte Sektor und somit auch ganz Deutschland ist voll von einzelnen Gewitterzellen, wo mal der eine Flieger links rum lang fliegt, der andere Flieger rechts rum lang fliegt und wenn der fünfte Flieger gekommen ist, hat die sich wieder aufgelöst und es sind wieder zwei neue entstanden. Das ist so eine Luftlage, die ist einfach doof zum Arbeiten. Da kann ich auch keine gute Arbeitsweise jetzt mit dir mich drüber unterhalten, weil das jetzt mal blöd gesagt, wenn der eine Flieger da gerade noch lang geflogen ist und 4 Minuten später kann da keiner lang fliegen und 10 Minuten später kann man wieder lang fliegen, da kannst du ja nichts planen. Da musst du einfach alles ad hoc entscheiden. Das sind sehr anstrengende Tage. Dieses andere Gewitter, das ist natürlich auch anstrengend, weil dann alles anders läuft als normal. Da fliegen ja, das habe ich ja schon gesagt, mehr oder weniger alle Flieger dieselben Strecken ab. Ja, die müssen halt um das Gewitter drumherum fliegen, aber alle sind ungefähr an derselben Stelle am Gewitter vorbei und fliegen dann wieder normal weiter. Und das Wetter schiebt sich ja quasi mit dem Wind immer weiter Richtung Osten oder Richtung Westen. Das heißt, die Abweichung der Flieger verschiebt sich zwar auch ein bisschen, aber trotzdem, das ist alles sehr gut planbar, wenn man ganz ehrlich ist. Jetzt, was ich mittlerweile deutlich lieber mache, ist, dass ich da prätaktisch rangehe und dem Piloten, noch bevor er sagt, ich habe da Gewitter, weise ich quasi eine neue Route zu, um dieses Gewitter zu umfliegen, nämlich genau auf dieselbe Art und Weise, die letzten 4 oder 5 Flieger dran vorbeigeflogen sind. Das mache ich jetzt nicht mit jeder Airline, manche Airlines lasse ich auch selbst drehen, beispielsweise die türkischen Airlines, weil die halt nun mal einfach viel größere Abstände haben wollen als der Rest. Aber ich nutze dafür auch das neue Tool, was wir jetzt mittlerweile per CPDLC hier haben, wo wir quasi nicht nur ein Direct hochschicken können, sondern Route Amendments, also quasi, wenn ich beispielsweise einen Flieger, der nach Kerax, das ist Frankfurt Anflug, fliegt, da kann ich mittlerweile einfach per CPDLC noch 2 zusätzliche Punkte, die nicht im Flugplan drin waren oder sogar teilweise GPS-Koordinaten, die nicht im Flugplan drin waren, mit einspeisen und den Flieger quasi taktisch rerouten um das Gewitter drumherum. Findest du das gut oder findest du das schlecht? Weil ich meine, potenziell muss man ganz ehrlich sagen, ich würde dann als ATC versuchen, dich nicht auf einen neuen Vektor zu schicken beziehungsweise auf ein neues Routing zu schicken, wo du dann doch drumherum fliegen musst. Das heißt, meine Umfliegung des Wetters wäre tendenziell lieber, sagen wir mal, 5% mehr als 5% zu wenig, weil ich schon einfach das damit vermeiden will, dass du dann auf Heading drehst, weil du dann für mich wieder planbar und handelbar wirst. Deswegen meine Frage an dich, findest du das gut, so ganz proaktiv, dass du dich gar nicht mehr ums Wetter sorgen musst und ich so, ja, die letzten 10 Flieger sind diese Route geflogen, deswegen kriegst du jetzt eine Route Modification von mir oder bist du da lieber selber Herr der Lage? Weil auf der anderen Seite mit selber Herr der Lage, da fliegst du halt auch die ganze Zeit auf Heading. Ich weiß nicht, wie dir das gefällt, dass du die ganze Zeit auf Heading in der Gegend rumfliegst. Erzähl mal.
Auch eine spannende Frage. Da gibt es natürlich auch ein Ja und ein Nein. Es hat beides Vor- und Nachteile. Natürlich sind wir selber gern Herr oder Frau oder Mensch der Lage. Wir versuchen auch immer unseren Flugweg, so gut es geht, zu optimieren, weil das natürlich auch alles Zeit und Treibstoff kostet. Und wenn du jetzt sagst, dass du da 5% Puffer sozusagen unbewusst in Kauf nimmst, ist es natürlich, wenn man das mal hochskaliert auf alle Flüge oder die das betrifft, schon eine ganze Menge, die das ausmacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das selber besser hinbekommen, wenn wir da selber uns einen Flugweg ausdenken und mit Heading fliegen. Ich glaube aber, dass Headingfliegen eine gute Sache ist, weil du einfach ein bisschen bewusster noch navigierst, weil du eben noch mehr scannen musst, wo fliege ich jetzt eigentlich hin. Und ich glaube halt tatsächlich, auch gerade wie du es gerade beschrieben hast, dass wir ein bisschen besseres Bild von der Wetterlage haben, als du das hast. Ja, also wir können noch ein bisschen schärfer an der Gewitterzelle vielleicht vorbeifliegen. Also man kann zum Beispiel sagen, man kann relativ nah an einer großen Gewitterwolke vorbeifliegen auf der Luv-Seite, also da, wo der Wind herkommt, weil da passiert nichts, da bläst es ja alles zum Gewitter hin sozusagen. Man sollte aber auf der Lee-Seite, also da, wo man dann auf der windabgewandten Seite von der Gewitterzelle steht, da sollte man schon ordentlich Abstand halten, weil da möglicherweise eben noch Hagel rübergeweht wird oder Verwirbelungen oder Auf- und Abwinde.
Oder schlicht oder greift, du planst ja, sagen wir mal, 50 Meilen, 60 Meilen voraus, also
ja.
Du drehst ja quasi dann nach rechts weg und bist dann in 60 Meilen querab des Gewitters, aber innerhalb dieser 60 Meilen, für die du 10 Minuten brauchst, hat sich das Gewitter selber ja wiederum auch um sagen wir mal, 10 Meilen irgendwohin verschoben. Ne? Das kommt ja noch dazu.
Genau. Also wir versuchen schon sehr genau da auch mit Vectors dann zu arbeiten oder nach Headings zu fragen, die uns zwar weit genug weg vom Gewitter, aber nicht zu weit von unserem ursprünglichen Flugweg bringen, weil da halt eben Zeit und Treibstoff optimiert ist und ob ihr das auch in der Präzision leisten könnt, ist halt erstmal fraglich und das macht dann halt einfach die Menge auch aus und es ist also wirklich nicht schlimm für uns mit Heading zu fliegen. Im Gegenteil, das kann man dann auch eher noch mal ein bisschen adjustieren. Also man würde dann zum Beispiel auch sehen, wenn man jetzt doch zu nah rankommt oder zu weit weg ist, dann nochmal 5 Grad das Ganze anpassen. Also wirklich dann sehr chirurgisch genau den Flugweg da zu optimieren. Und wie gesagt, nicht zu weit, nicht zu nah ans Gewitter ran, aber auch nicht zu weit weg vom ursprünglich geplanten Weg zu fliegen.
Also ich möchte dir gar nicht doll widersprechen, aber du stellst es so dar, als ob diese 5% Puffer, die ich lasse, wenn man die auf alle Flieger hochrechnet, als ob das dann quasi, das ist ja natürlich ein gewisser Mehrverbrauch, der dadurch entsteht.
Ja.
Ein Aspekt, den du dabei aber potenziell bedenken musst, ist ja, letztlich muss ich ja quasi während Gewitter, muss ich ja immer gucken, wie kriege ich meine Arbeitslast so gut verteilt, dass ich einfach so viel Flieger wie möglich abarbeiten kann, weil das ist ja nicht nur da so, sondern das ist ja alles andere, was wir entwickeln und machen und tun, ist ja immer wieder dafür da, dass wir es schaffen, auf dieselbe sichere Art und Weise ein bisschen mehr an Flugzeugverkehr, an Flugverkehr bei uns durchzukriegen. Und wenn ich Abstand lasse zu einem Gewitter, also diese 5% Puffer einplane, dann hat es ja den Zweck, dass du möglichst bitte auch wirklich diese Route abfliegst, weil du dann wieder für mich planbar wirst. Das Anstrengende bei Gewitter ist ja erstens, die Planbarkeit geht flöten und zwar nicht nur, weil ihr dauernd dreht, das ist ja euer gutes Recht, ihr sollt bitte das Gewitter umfliegen, aber auch meine Software, also mein Flugsicherungssystem kann damit nicht so gut arbeiten. Ich müsste immer wieder einzeln das, was ich glaube, was du fliegen wirst, deine Headings in mein System eingeben und das geht gar nicht. Das heißt, ich gebe da irgendwas ein und dann kriege ich nicht so genaue Vorhersagen für deine mögliche Route, die du dann fliegen wirst. Das heißt, ich kriege auch weniger Konfliktmöglichkeiten angezeigt, muss das also alles sehr viel mehr selber erarbeiten und das heißt, das ist für mich eine Möglichkeit, klar, 5% Delay, das ist jetzt übertrieben gesagt, 5% Delay, aber sagen wir mal 5% mehr Puffer auf diesem kleinen Umweg, klingen erstmal nach viel, gerade wenn man sagt, ich kontrolliere 60, 40 Flieger die Stunde, aber wenn ich potenziell, sagen wir mal, meine Kapazität dadurch erhöhe und dadurch mein Sektor weniger reguliert werden muss, können viel mehr Flugzeuge auch fliegen und unterwegs sein und müssen nicht Slots am Boden in Kauf nehmen. Deswegen, das ist so eine Gratwanderung und das ist jetzt auch gar nicht so, dass das alle so machen, bei weitem nicht. Das bietet sich auch ganz oft nicht an und jetzt mal das andere Extrem gedacht, jetzt ist nicht mein Luftraum komplett voll und ich versuche so effizient wie möglich zu arbeiten. Ich habe 2 Flieger auf der Welle, ich bin in einem großen Luftraum unterwegs, da ist die erste Anweisung, wenn einer anfängt zu drehen, ich sage dem, you're the only aircraft I have at level 360, you're free on heading, call me when clear of weather und dann kann er machen, was er will. Ja, das ist dann auch natürlich ganz nett für euch, ganz nett für mich, weil ich auch nicht wissen muss, wenn du 5 Grad links drehst und ich habe den nächsten Flieger in derselben Flughöhe 300 Meilen entfernt, dann ist mir das gerade egal.
Das ist sehr interessant, weil das ist ein Punkt, den wir natürlich gar nicht auf dem Schirm haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Deine Planbarkeit und deine Kapazität, so macht es dann natürlich schon Sinn. Und wenn du das uns so entsprechend erklärst und anweist, dann würden wir das auch sicherlich so umsetzen. Wir kennen halt erstmal unsere Sichtweise. Wir versuchen ja sogar durch möglichst wenig Heading-Änderungen euch die Arbeit leicht zu machen, um möglichst nah am originalen Flugweg zu bleiben, dass aber wiederum jede Änderung wieder eine neue Planungsgrundlage für dich darstellt. Das ist das halt gar nicht bewusst, deswegen ist es ein ganz guter Austausch mal wieder an der Stelle, sich das bewusst zu werden. Ich finde es auch interessant, dass du sagst, dass für euch und für dich Heading-Fliegen viel mehr Kapazität bindet, das kann ich auch nachvollziehen. Andererseits gibt es ja Lufträume, gerade zum Beispiel UK, die arbeiten ja fast ausschließlich mit Headings, wo ich mich dann frage, warum machen die das dann? Weil das muss ja, ist gut, ist vielleicht einfach auch Gewöhnungssache und Erfahrungssache.
Aber
ja,
du redest jetzt über den UK-Flughafennahbereich, oder?
Ja,
also Terminal Area auch, below 100, oder?
Ja, aber auch schon im Lower Upper Airspace, okay, sozusagen. Also jetzt vielleicht nicht in Route, aber so bis du da mal auf Reiseflughöhe bist. Also bis man dann mal das erste Direct Dover oder so kriegt, kann schon mal sein, dass man da in 20.000 Fuß ist.
Also ich sag mal, du kannst das Grobes, ich kenne die UK-Arbeitsweise nicht und sogar also ich meine, in Deutschland, obere Luftraum wird auch von zwei Centern kontrolliert und auch die Maastrichter arbeiten ganz anders als wir. Ja. Das ist auch immer ein bisschen eine gewisse Mentalität, die da liegt und entsprechend der Mentalität wird die Software programmiert und bei uns ist ein Limiting Factor, würde ich definitiv sagen, die Software. Ich bin verpflichtet, das ist eines, es gibt ja dieses, bei uns in der Flugsicherung gibt es ja Shall, Should and Could und Shall ist ein Muss, also das muss ich machen. Die Trajektorie, das ist dieser Flugweg, der berechnete entlang eines Flugkorridors, den der Flieger langfliegt, von jedem Flugzeug immer so genau wie möglich zu halten. Das Problem ist, dass wir unsere Headings, die wir eingeben, die geben wir windkorrigiert nur nach Gefühl ein. Also ich weiß natürlich, heute ist ein starker Windtag, ich weiß, heute ist kein Wind. Und das genau hinzukriegen, ist sauschwer. Und wenn du dir jetzt vorstellst, der Flieger macht erstmal Heading 130, danach dreht er ein bisschen rechts Heading 150, muss nochmal links drehen, Heading 120, bis er wieder da fliegt. Ja, wie sollst du das genau eingehen? Woher soll ich denn wissen, wann er dreht?
Ja.
Und du kannst grob sagen, ab einer Schwelle von 4 oder 5 Fliegern auf Heading fängst du an zu schwimmen, weil du dann hast du nicht mehr trajektorienbasierte Konflikterkennung, sondern dann muss ich wieder mit meinen Augen alle Konflikte erkennen. Und das ist mit ein Grund, warum ein bisschen so eine Arbeitsweise schon vorhanden ist, wenn starkes Gewitter ist, alle fliegen auf Heading. Das ist von dem Szenario, was ich vorhin beschrieben habe, das zweite, wo überall Gewitter sind, die wieder entstehen und weggehen. Dann habe ich nur einen Flieger in einer Flughöhe. Das ist Und das musst du mal überlegen, wenn du einen Flieger in eine Flughöhe hast, in einem gewissen Luftraum und erst 5 Minuten später kommt der nächste wieder und selbst bei 5 Minuten hinten dran, wo ja man normalerweise sagt, die sehen sich nie, selbst da bist du manchmal so, dass du sagst, wenn der eine jetzt links dreht und viel mehr dreht als der hintere und der hintere nur ein bisschen rechts dreht, dann treffen sie sich 10 Minuten später wieder. Das sind so die Gedanken dahinter, die wir haben, ne? Das ist unser Daily Business, funktioniert schon ganz gut so, ja. Da muss man halt sagen, wenn ich euch wiederum planbarer habe, und ehrlicherweise, das ist dieses zweite Szenario, wo wir nur einen Flieger in einer Flughöhe und sonst darf da nichts sein, da kann man keine Planbarkeit herstellen. Und da wäre es interessant, wie das die UK-Kollegen machen, weil das ist ja der Klassiker. Gewitter heißt Flieger auf Heading. Wenn du 10 Flieger auf Heading hast, dann musst du schon gucken. Wenn das für die UK-Kollegen Standard ist, wahrscheinlich haben die da, muss man sagen, bessere Heading-Tools, ja?
Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Ja, um deine Ausgangsfrage zu beantworten, natürlich ist beides für mich okay, wenn ich die Wahl habe und jetzt nur durch die Pilotenbrille gucke, will ich natürlich möglichst selber meinen Flugweg bestimmen, weil ich glaube, ihn dann zumindest für mich optimieren zu können. Aber natürlich gibt es noch das Bigger Picture und das hast natürlich du und da macht es durchaus auch Sinn, wenn du das schon prätaktisch etwas großflächiger aufsortierst und uns dann steuerst.
Ja gut, aber das ist sowieso, ich meine, es ist jetzt nicht, es kommt jetzt nicht so oft vor, es kam ein paar Mal vor und dann habe ich gedacht, also gerade wenn man, es gibt ja Gewitter, das sieht ja wirklich aus wie so eine Linie, das ist dann entlang einer Front, dann weißt du halt auch, das Gewitter ist auch auf der Linie, das ist nicht 10 Meilen rechts und 10 Meilen links, sondern dann kannst du ja wirklich einfach um die Linie drumherum fliegen, aber das ist einfach nur so, vielleicht mögt ihr das gar nicht, wenn euch zu sehr in euren Routen rumgefuscht wird und ihr fliegt Heading, aber es macht beides wahrscheinlich Sinn.
Es ist über Europa auch gut handelbar. Klar, jetzt so im Sommer über dem Balkan, habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen erst wieder erlebt, da kann schon einiges rumstehen. Aber flieg jetzt mal wieder durch die, und wer kennt sie nicht aus dem Erdkundeunterricht, ITC oder ITCZ, innertropische Konvergenzzone. Da hast du rund um den Äquator, beziehungsweise je nach Sommer oder Winter, etwas weiter nördlich oder südlich, richtig große Gewitter in einer langen Reihe stehen. Die kannst du auch nicht überfliegen und musst oft weit umher navigieren, um eine Lücke zu finden, um da durchzufliegen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte als jetzt hier bei uns, die mitteleuropäischen Sommergewitter.
Ja, bei uns ist
aber die Herausforderung. Aber es reicht, um Spaß zu haben.
Ja, genau, für euch ist dann, habt ihr dann Spaß. Bei uns ist ja die Herausforderung dann eher einfach die Flugmenge, die da durch will, trotzdem immer noch, ja. Das ist dann einfach, wir haben halt einfach sehr viele Flugzeuge bei uns in der Gegend unterwegs.
Ja, und dann vielleicht hier, du sagst mal so schön Service Announcement für die Fluggäste, ein bisschen Verständnis und Awareness, also Bewusstsein zu schaffen. Es gibt ja doch immer wieder Slots und auch zurzeit relativ viele, also diese berühmten vorgegebenen Abflugzeiten, die kommen halt im Sommer auch gerade oft daher, dass überall Gewitter rumstehen und dann eben Seid und seine KollegInnen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und dann einfach nicht so viele Flugzeuge wie sonst gleichzeitig handeln können und bevor dann alle irgendwie kreuz und quer fliegen oder irgendwo Warteschleifen fliegen müssen, was ja auch sehr unwirtschaftlich ist, werden die Flugzeuge erstmal am Boden gehalten und dann nach und nach in die Luft gelassen.
Ja, das ist ja, da sind wir leider ein Nadelöhr während der Gewitterzeit. Die Flugsicherung ist da einschränkend. Aber dafür gibt es wann anders auch ganz viele andere Nadelöhre.
Genau.
Ja, gut. Und jetzt haben wir aber ganz schön viel Gewittertalks gemacht. Sehr interessant. Also Gewitter ist ja, also klar, viel Verkehr ist bei uns auch spannend. Turbulenz ist auch ein bisschen spannend, aber Gewitter ist mit Abstand das Spannendste. Und da ist wahrscheinlich auch, also wenn man das irgendwie schaffen würde, die Effizienz da noch zu erhöhen bei uns, da könnte man viel für die Reisenden gewinnen. Tim, ich habe dich, ich glaube, bei Minute 2 schon erfolgreich unterbrochen. Du wolltest gerade erzählen, wo du unterwegs warst. Du warst da im Balkan unterwegs oder so, Gewitterzellen rumfliegen oder wo warst du?
Ja, ich bin da Richtung Südosteuropa geflogen, da waren einige Gewitter unterwegs, genau. Okay. Und war auch ganz interessant, so ein bisschen aus Flugsicherungssicht vielleicht, dass wir tatsächlich in einen Luftraum einfliegen mussten oder ausweichen, der eigentlich gar nicht auf unserer Route war. Nämlich wir sind über, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo das war, welches Land. Auf jeden Fall haben wir die Grenze überflogen, dann nach Kroatien, also ein bisschen weiter südlich geflogen, durfte dann mit Zagreb Control sprechen, die aber eigentlich gar nicht vorgesehen waren für unseren Flug. Aber das hat dann der Lotse, wo waren wir da? Lass mich mal kurz gucken, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, ich glaube sogar im ungarischen Luftraum.
Okay.
Ja, das müsste Budapest gewesen sein, genau. Also Budapest hat dann mit Zagreb koordiniert, dass wir ein Stückchen bei denen durchfliegen konnten, weil wir doch, glaube ich, ja, gute 80, 100 Meilen ein bisschen von unserer geplanten Route abgewichen sind, weil da ordentlich was rumstand, genau.
Daily Business für mich, ja.
Ja, wobei es auf dem Balkan ja schon auch so ist, glaube ich, jetzt mal aus meiner laienhaften Fluglotsensicht, dass die Verkehrsströme relativ linear sind. Also da fliegt ja echt viel so den Balkan von Nordwest Richtung Südost runter und umgekehrt. Also es geht ja wirklich relativ, oder der große Schwung ist so in eine Richtung und in die Gegenrichtung, aber es kreuzender Verkehr ist
da. Ja, viel kreuzenden hast du da nicht, das stimmt, das ist sehr viel. Also das ist ja im Prinzip die Fluglinien, die wir auch haben, ganz viel nach Griechenland, die, mehr oder weniger über Frankfurt, über München fliegen und dann einfach den gesamten Balkan einmal durchkreuzen. Und soweit ich weiß, haben die da auch relativ großzügiges Freeroute Airspace, also dass man quasi nicht entlang von irgendwelchen Flugstraßen fliegen muss, sondern einfach mehr oder weniger Einflug, Ausflug fliegen kann. Aber ja, klar. Also es ist auch dadurch, dass die Länder da ein bisschen zerklüftet sind. Gerade diese Form von Kroatien ist ja auch, bedingt es ja auch, dass man sich da eventuell gut zusammenschließt und so.
Was so ein bisschen in Richtung dessen geht, was wir vorhin gesprochen haben, und auch so in Richtung Planbarkeit, fällt mir gerade ein, ist, dass wir dann irgendwann sagen oder uns die Fluglotsen fragen, wir now able direct zu irgendeinem Waypoint. Also wir sind jetzt in der Lage, zu irgendeinem Wegpunkt zu fliegen. Also wir können jetzt auf unserem Wetterradar ja auch abschätzen, wenn wir jetzt abbiegen würden, wo die Route langlaufen würde. Und ab dem Punkt hast du ja dann auch wieder Planbarkeit. Also wenn wir dann direkt auf den Wegpunkt wieder zufliegen, um unsere ursprüngliche Route wieder aufzunehmen, dann haben wir wieder Planbarkeit. Und so wird meistens dann auch so eine Wetterumfliegung dann aufgelöst, indem wir sagen, wir sind jetzt wieder in der Lage, zu dem und dem Wegpunkt zu fliegen. Genau.
Ja, genau. Beziehungsweise so oft kriegst du von mir auch die Instruction, also Heading 3202 Avoid Approved. Dann frage ich oft noch nach, how many miles? Und dann kriegst du noch am Ende von mir Roger, report able for further direct oder so. Ne? Das ist so dieser Tanz des Wetters immer.
Genau. Der Tanz des Wetters.
Gut, was gab es noch Neues bei dir beim Fliegen? Irgendwas Spannendes?
Außer den Gewittern jetzt in letzter Zeit, die tatsächlich viel geworden sind und auch relativ viele Slots mit sich gebracht haben, hatte ich viele schöne Flüge mit engagierten Crews. netten und interessanten Passagieren. Auch ab und zu kommt natürlich mal ein Name, den man mal irgendwie vielleicht aus Funk und Fernsehen oder Presse gehört hat. Und da ist es dann auch so ein bisschen vielleicht auch das Privileg des Captains oder einfach eine schöne Aufgabe, wenn man sich mal kurz die Zeit nimmt, mal also jemanden auch Hallo zu sagen. Also nicht nur jemanden Prominenten, sondern generell unseren viel fliegenden Gästen. Wir haben ja so Abstufungen und es gibt welche, die fliegen sehr, 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 sehr viel. Also ich glaube, mehr noch als wir Crews. Und denen mal kurz dann auch Hallo zu sagen im Namen der Firma und sie an Bord zu begrüßen. Da freuen sich die allermeisten sehr, da mal kurz ein bisschen Smalltalk mit denen zu führen. Da ist mir auch ganz interessant, wo die teilweise schon herkommen oder wo die hinfliegen. Hatte ich ja letztes Mal auch erzählt. Ne? Teilweise nur für einen kurzen Termin von einer halben Stunde oder Stunde fliegen die irgendwie kreuz und quer durch Europa und dann am selben Tag wieder zurück. Einfach so ein bisschen die Sichtweise der Passagiere zu erleben und mit denen zu sprechen, auch mit den ganzen anderen Passagieren, die jetzt vielleicht, ich hatte kürzlich, bin ich nach hingeflogen, irgendein touristisches Ziel, da waren da ganz viele Urlauber, ist ja auch wie gesagt Ferienbeginn, dann einfach diese gute Stimmung aufzunehmen und ja, mit den Leuten so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und witzigerweise vielleicht noch das, tatsächlich sind kürzlich Nachbarn von mir eingestiegen und ich wusste das gar nicht. Da bin ich nach Catania geflogen und da sehe ich plötzlich die beiden vor mir stehen. Die haben mich mit großen Augen angeguckt, ich habe sie mit großen Augen angeguckt. Viele Grüße, Anja und Chris, falls ihr das hört. Das war sehr lustig, dass ich die dann in den Urlaub fliegen durfte.
Ja, von mir kriegst du ja immer den Hinweis, wann ich fliege, damit du mich auch gerne als Kapitän steuern kannst. Ich habe dir meinen Septemberflug noch nicht geschickt, offensichtlich.
Nee, mach das mal, genau. Und sonst, ja, fliegerisch kreuz und quer durch Europa. Es ist wirklich sehr schön und abwechslungsreich.
Du wolltest noch was aus dem Sim erzählen? Gab es da was?
Ja, weil das wieder ein größeres Thema ist. Wir haben noch ein anderes kurzes Thema offen und dann vielleicht erstmal die Frage beantworten. Ich meine, das Thema Sim ist ja eher so ein Parkplatzthema, was jetzt nicht akut ist. Ich wollte kurz noch, weil du das letztes Mal angesprochen hast, dieses System, was uns anzeigt oder ansagt, wenn wir uns einer Landebahn nähern oder möglicherweise auch einer falschen Landebahn nähern, gibt es zwei Dinge. Das eine ist das, was wir bei unseren Flugzeugen eingebaut haben, hatte ich letztes Mal auch angesprochen, ist eine Anzeige auf unserem Electronic Route Manual, also auf unserer Kartenanzeige, auf unseren Pads. Also wir haben jetzt keine iPads, wir haben Microsoft Surface Tablets, aber je nachdem, es kann ja solches und solches sein, wird eben angezeigt am Boden, aber auch nur am Boden, wenn wir uns einer Stadt- oder Landebahn nähern, um zu vermeiden, dass wir da ohne Freigabe draufrollen. Also Runway Incursion nennt sich das Ganze, Vermeidung. Und das andere ist, dass wir versehentlich auf einem Taxiway starten. Also würde man zu schnell auf einem Taxiway rollen, was ja beim Start zwangsläufig irgendwann der Fall ist, bekommt man dann ein Pop-up, also rein visuell angezeigt on Taxiway oder Approaching Runway 25 Left in Frankfurt. Oder ja, ist es Approaching Runway 18 für den Start, wird es eben groß angezeigt, sodass man das nochmal verifizieren kann, ob das auch das ist, was man gerade möchte. Oder wenn nicht, dann eben mal anhält.
Musst du das verifizieren? Also musst du den, ist das ein Knopf, der kommt, den du wegdrücken musst oder so?
Nee, das ist nur ein Hinweis. Das wird einfach nur angezeigt, genau, und dann verschwindet es auch wieder nach ein paar Sekunden, genau. Aber es ist im peripheren Sichtfeld relativ deutlich wahrnehmbar.
Okay.
Genau. Das ist das eine. Und das andere System, was du angesprochen hattest, mit auch akustischen Hinweisen, das verlinken wir auch gerne dann in den Shownotes. Das haben manche Flugzeuge eingebaut. Das nennt sich RAS, R-A-A-S. Und die Abkürzung steht für Runway Awareness and Advisory System. Und das ist sehr mächtig, das kann sehr viel. Das kann einen im Flug hinweisen oder weist einen im Flug immerhin, welche Landebahn gerade angeflogen wird, dass man auf einer Landebahn sich befindet, auf einer Startbahn, wie viel Landedistanz noch verfügbar ist, ob das möglicherweise zu wenig ist bei der aktuellen Geschwindigkeit. Es weist einen darauf hin, ob man einen Taxiway, also einen Rollweg anfliegt und nicht die Landebahn. Und hat noch verschiedene andere Funktionalitäten. Also es ist sehr umfangreich und das gibt eben sowohl visuelle als auch akustische Signale, um eben zu vermeiden, dass man zu spät aufsetzt oder über die Landebahn hinten rausschießt oder nicht auf der Landebahn, sondern auf dem Rollweg daneben aufsetzt oder möglicherweise auf dem Taxiway startet oder landet. Aber verlinke ich gern Hinweis in den Shownotes.
Cool, RAS.
RAS, genau. Runway Awareness and Advisory System.
Cool. Und ich bin mir gar nicht sicher, die Frage, die wir aus der letzten Folge offen hatten, war, wie, wenn du einen Taxiway anfliegst, dann...
Ob ich da bei uns was angezeigt bekomme? Nee, genau, das ist nicht der Fall.
Okay.
Weil das ist nur bodengebunden, das wird nur am Boden und dient eben vor allem dazu, Runway Incursions zu vermeiden, also ein beabsichtigtes oder nicht freigegebenes Aufrollen auf eine Start- und Landebahn. Und dass man auf dem Taxiway nicht versehentlich startet.
Okay, und ihr habt kein RAS, korrekt?
Auf unserer Flotte ist kein RAS eingebaut, nein.
Okay, alles klar, gut.
Aber ich bin schon mit Flugzeugen geflogen und ich weiß, bei uns gibt es welche, die haben das. Und das ist dann schon sehr laut. Dann sagt wirklich das System Approaching Runway 25 Right oder irgendwas in der Art. Oder okay. Entering Runway 18.
Okay, gut, wunderbar. Danke fürs Recherchieren.
Gerne, danke für die Frage.
So, was haben wir noch mitgebracht?
Wir haben noch eine Frage offen von
Mona wieder. Die Frage haben wir letztes Mal quasi auf heute verschoben, weil wir sehr wenig Zeit hatten noch letztes Mal. Das ist heute zwar auch so, aber ich glaube, die nehmen wir heute trotzdem noch mit. So viel Zeit haben wir heute noch.
Genau, die Zeit nehmen wir uns noch kurz. Genau. Da ging es darum, wie die Teams zusammengesetzt sind und ob es einen Unterschied macht, beziehungsweise Mona sagt erstmal, es macht einen Unterschied, ob man mit den Menschen, die man zusammenarbeitet, mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, ob man die gut kennt oder nicht gut kennt und wie das zum Beispiel mit dem Zeitmanagement ist, wie das mit der Teamzusammenarbeit oder Teamzusammensetzung im Cockpit und in der Kabine ist. Und da ist es bei uns so, dass wir immer wieder in neuen Teams zusammengestellt werden, sowohl im Cockpit als auch in der Kabine. Das hat zum einen einen rein praktischen Hintergrund, weil wir sind mehrere tausend Piloten oder sagen wir mal in einer Flotte mehrere hundert Piloten und in der Kabine aber wirklich mehrere tausend Flugbegleitende. Und die kann man nicht immer alle gleichzeitig zusammen einplanen. Das geht schon aufgrund von verschiedensten Einschränkungen nicht. Es gibt natürlich Menschen, die haben Urlaub oder sind mal krank oder haben Teilzeitmodelle, was auch immer. Das ist einfach planerisch nicht da machbar. Und der andere Aspekt, oder es sind eigentlich zwei Aspekte, die ich auch sehr überzeugend finde, ist, dass wir zwar sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten wollen, aber trotzdem noch eine gewisse Distanz zueinander haben wollen, dass wir einfach einen kritischen Blick aufeinander wahren und uns auch jederzeit auf Fehler ansprechen können und eben auch Fehler erkennen und nicht zu sehr blind vertrauen, was der andere macht. Das Vertrauen ist gut, aber es sollte halt kein blindes Vertrauen sein. Seid.
Du hast ja bei deiner vorherigen Airline in einem deutlich kleineren Team gearbeitet, wenn man sich die Flottenstärke vorher wahrscheinlich anschaut. Ich würde mal tippen. Also das waren, oder?
Ja, war ein bisschen weniger, genau.
Ein bisschen weniger oder deutlich weniger? Ich kann das gar nicht einschätzen.
Das waren deutlich weniger. Das waren ein paar hundert und bei uns sind es über 1000
aktuell. Okay, hast du da einen Unterschied gemerkt? Also auch bezüglich dieses Vertrauens, wenn man da miteinander öfter arbeitet, was man ja dann wahrscheinlich auch gemacht hat. Gut, das wird dann nicht viermal im Jahr sein oder so. Das ist wahrscheinlich deutlich seltener, aber dass man mal jedes Jahr mal wieder zusammen geflogen ist und sich doch aneinander erinnern konnte, kann ich mir schon gut vorstellen, oder?
Es ist genau das gleiche Vertrauensverhältnis, weil Vertrauen hängt jetzt nicht davon ab, wie gut man sich kennt oder wie lange man oder wie oft man zusammenarbeitet. Es war schon so, dass man öfters mit Kollegen oder dass ich öfters mit Kollegen geflogen bin, die ich kannte. Es war aber immer eine kollegiale Arbeitsbeziehung und die war natürlich mal enger oder mal weniger, wenn man sich eben schon ein bisschen besser kennt. Aber es ist jetzt eben nicht so, wie man sich seit Jahren kennt und dann den anderen in- und auswendig kennt, was sicherlich Vorteile hat, weil man weiß eben um die Macken, um die Stärken und um die Schwächen des anderen. Aber gleichzeitig hast du eben, wenn du mit jemandem Neuen zusammenfliegst oder mit jemandem nicht so oft fliegst, vielleicht nach einem Jahr ihn mal wieder siehst, musst du dich wieder neu drauf einstellen und das ist ganz gut, weil das einfach deine Aufmerksamkeit schärft und einfach, wie gesagt, diesen nötigen kritischen Blick aufeinander wahrt, der ihn eben davon bewahrt, Fehler zu machen oder Fehler zu übersehen beim anderen und auch die Möglichkeit gibt, das anzusprechen, ohne jetzt Angst haben zu müssen, dass da irgendwie ein zu enges Verhältnis aufs Spiel gesetzt wird, weil es einfach eine kollegiale Beziehung ist.
Ja, es ist natürlich, also die Vorteile, die es mit sich bringt, haben natürlich auch Nachteile. Das existiert quasi auch in Teams, die immer wieder gleich zusammengesetzt werden. Also dieses kollegiale Miteinander, also so der Klassiker ist ja irgendwie, wie kannst du deinem Vorgesetzten anschwärzen und sagen, die Art und Weise, wie mein Kapitän auf dem letzten Flug gearbeitet hat, das geht gar nicht, wenn du am nächsten Morgen wieder neben ihm sitzen würdest. Das ist ja das ist ja bei Arztteams ganz oft ein Problem, weil das ja dann nicht nur deine konkret fachlich Vorgesetzten sind, sondern auch noch dienstlich vorgesetzt. Also es ist beides gleichzeitig mit einhergehend. Während du aber dann halt durch das, was ihr habt, sagen wir mal, auch eine Umgebung schaffen müsst, wo sich zwei Teams, die quasi sich nur 20 Minuten kennen, jedes Mal wieder neu zusammenkommen können und auch wirklich perfekt zusammen harmonieren können. Wenn ich mir jetzt konkret vorstelle, ich müsste morgen mit einem Kollegen aus Bremen arbeiten, das ist halt so schwer miteinander vergleichbar, weil du musst ja jetzt auch nicht plötzlich mit einem Langstreckenpiloten morgen zusammenarbeiten, sondern ihr seid alle erstmal auf der A320 Familie geschult und ihr habt auch alle ein dasselbe Work Environment. Ja, bei mir ist ja sowohl der Luftraum anders, als auch die Arbeitsposition ist anders, als auch die Arbeitsverfahren sind anders. Das ist ja wirklich krass. Es ist sehr schwer, sich das vorzustellen. Aber bei Ärzten kann man sich das ja ein Stück weit vorstellen. Ja. Ne? Wenn ein Arzt aus Frankfurt nach Berlin zieht und vorher auch, sagen wir mal, Chirurg war, hier weiß ich nicht, Kniechirurg, dann denkt man ja, er könnte in Berlin einfach weiter als Kniechirurg arbeiten, aber dem ist nicht so, weil da erstmal ganz andere Arbeitsverfahren vorherrschen und sowas entwickelt sich auch mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen. Also ich glaube, tatsächlich so, wenn ich mir das so immer anschaue, ist, glaube ich, bei euch durch dieses, dass man immer wieder mit jemandem zusammenarbeiten muss, wo man auch quasi sich einfach professionell verhalten muss, habe ich das Gefühl, profitiert die Professionalität bei euch sehr.
Genau, es geht aber halt auch nur, weil wir eben eine Auswahl haben, wo wir uns die Leute genau angucken, ob die zu uns passen. Wir haben eine sehr standardisierte Ausbildung und die hört auch nie auf. Wir haben regelmäßig unsere Simulatoren, wo wir üben und trainieren und checken. Wir haben unsere Linienüberprüfungen. Wir schulen immer und viel. Und wir haben natürlich eine Kultur, die ist eben auch ganz wichtig. Und eine Kultur, die das eben ermöglicht, dass wir jederzeit eine Umgebung schaffen, wo wir diese berühmte psychologische Sicherheit haben, dass eben jeder jederzeit auch offen ansprechen kann, wenn ihm irgendwas nicht gefällt oder wenn Fehler passieren, egal wo man in der Hierarchie steht oder wer diesen Fehler gemacht hat oder wie lange jemand dabei ist oder nicht. Also wir haben diese Kultur, die das eben ermöglicht. Wir haben diese Tools wie CRM, Crew Resource Management, und wir haben eben diese wirklich sehr hohe Standardisierung, die es uns ermöglicht, dass wir uns eine Stunde 20, eine Stunde 30 vorm Flug mit im Prinzip völlig fremden Menschen treffen und dann trotzdem das Flugzeug wirtschaftlich und vor allem sicher ans Ziel zu bringen. Und genau, das ist eben was, wovon die Professionalität am Ende profitiert.
Kannst du das abschätzen, wie lange dauert das, wenn ein Ready Entry, der bereits ein A320 Type Rating hat und ein
Multi-Crew-Konzept, also MCC.
Das Ding ganz
oder CRM.
Ja. Genau. Also wenn also quasi jemand, der grundsätzlich auch denselben Flieger fliegen könnte wie du, wie lange dauert das Onboarding in deiner Firma, bis er dann tatsächlich neben dir sitzen würde? Weißt du das? Wenn er sich von einer anderen Airline kommt, bewirbt?
Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert. Es ist aber teilweise schon umfangreich, weil natürlich erstmal eine Standardisierung stattfinden muss. Wir haben zum großen Teil schon die Originalverfahren des Herstellers, aber halt auch nicht immer. Sprich, es muss Anpassung an unsere Verfahren stattfinden. Und dann sollen die Leute einfach auch Zeit kriegen, sich natürlich an die Kultur zu gewöhnen, an den Umgang zu gewöhnen, wobei der in der Fliegerei schon auch ähnlich ist in anderen Unternehmen. Aber am Ende trainieren wir immer to proficiency, also wir trainieren die Leute so lange, bis alle den Daumen nach oben geben und sagen, ja, ich würde jederzeit mich selber oder meine Familie bei ihm ins Flugzeug reinsetzen und da ein gutes Gefühl dabei haben. Und es gibt Mindesttrainingszeiten, die vorgegeben sind, also Mindestanzahl von Flügen, die gemacht werden müssen, und es gibt eine Maximalanzahl, die ausgeschöpft werden kann, und in dem Rahmen bewegt sich das immer. Viele schaffen es im unteren Bereich, also das Minimum ist schon sehr, sehr wenig. Aber es darf eben, wie gesagt, wenn man mehr Zeit braucht, aus welchen Gründen auch immer, kann er auch entsprechend mehr trainiert werden. Und so wird es dann eben nach und nach erarbeitet, bis die Kollegen dann so weit sind, dass sie bei uns so fliegen können wie jeder andere Pilot auch. Und den zweiten Aspekt, den ich noch ansprechen wollte, den fand ich mir auch ganz spannend und überzeugend, und der wird mir auch immer mehr bewusst. Wenn du immer mit den gleichen Kollegen zusammenarbeitest, dann kannst du nicht mehr viel voneinander lernen. Und gerade in der Fliegerei ist es ja, wie ich gerade schon gesagt habe, lebenslanges Lernen, natürlich durch die Prüfungen und durch die ständigen Änderungen und auch mal durch den Wechsel auf neues Flugzeugmuster. Es ist aber auch immer wieder schön, sich anzugucken von den Kollegen nebendran, wie die bestimmte Situation handeln. Also als Co-Pilot sowieso, wenn du mal später Kapitän werden möchtest. Ich habe mir das auch 17 Jahre lang angeguckt, wie die Kapitäne es gemacht haben, und mir dann überlegt, wie ich das mal machen möchte und was finde ich gut, was finde ich vielleicht nicht so gut. Und das geht aber eben nur, wenn du immer wieder unterschiedliche Kapitäne neben dran sitzen hast. Wenn ich jetzt 17 Jahre lang mit dem gleichen Kapitän geflogen wäre, dann wäre das Lernpotenzial irgendwann ausgeschöpft gewesen. Und so habe ich mir ganz viele unterschiedliche Sachen angucken können und kann mir auch heute von den Co-Piloten ganz viele unterschiedliche Verfahrensweise ist das falsche Wort, aber ganz viele Herangehensweisen an bestimmte Themen angucken oder auch an Pörser oder Flugbegleitende, wie die bestimmte Situationen handeln. Und so kann ich meinen Erfahrungsschatz viel mehr erweitern, als wenn ich mal die gleichen Teams hätte, in denen ich arbeite. Und das finde ich auch einen schönen und wichtigen Aspekt.
Wobei ich das ein bisschen einschränken will. Also ich bin ja in einer Umgebung, wo man immer wieder mit denselben Leuten arbeitet. Gut, ich habe jetzt nicht nur den einen Kapitän, neben dem ich sitze, sondern wir sind ja eine Crew von 120 Personen. Das heißt, da ist ja schon noch sehr viel Fluktuation dabei, und es vergeht auch gerne mal ein halbes Jahr, wo ich mit irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin nicht zusammensaß, die mich gar nicht gesehen hat, die meint, ach, du bist doch in der Firma, schön, dich zu sehen. Wir lernen auch noch voneinander und gleichzeitig kommen ja auch immer noch neue Leute rein, die neue Sachen reinbringen und so. Aber natürlich, euer Austausch untereinander ist noch viel, viel größer, wenn ich mir das vorstellen würde, dass ich jeden Tag quasi mir die Tricks und Tipps und die Arbeitsweisen von jemand anderem anschauen könnte und mir überlegen könnte, was ich da übernehme. Das ist natürlich total abgefahren. Das ist ja wirklich echt viel.
Also, und ihr habt ja auch im Prinzip so durch, wie gesagt, wechselnde Teams. Ihr seid ja auch eine große, ihr seid zwar im Prinzip seid ihr auch wie so eine kleine Flotte, ich meine mit 120 Leuten. Auch da habt ihr ja quasi wechselnde Teams.
Ja, das ja nicht mehr. Wie groß also ist denn die Flotte bei der A320-Familie? Bei euch, weißt du das?
Also, wir haben mehrere hundert Kapitäne und mehrere hundert Co-Piloten.
Okay, ja, okay. Ich glaube, bei uns ist halt der Unterschied, ihr seid zwei Tage, vier Tage zu zweit. Ja. Dadurch ist bei euch halt der Wechsel nicht so groß, während ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, ich arbeite ja quasi, sagen wir mal, es kann gut sein, dass ich neben acht Leuten an einem Tag sitze. Ja. Das heißt, ich rotiere viel schneller durch die 100 oder 120 Personen durch. Ne?
Ja, aber es ist halt anders, wie wenn du in einem Ärzteteam Ärzteteam ist das falsch Wort, aber in einem klinischen Team zusammenarbeitest oder in einem Büro, wo du jeden Tag die gleichen Leute siehst, da erschöpft sich das halt relativ schnell. Vielleicht eine Klarstellung noch mit dem Thema Lernen und unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben natürlich unsere Verfahren, die machen auch alle gleich. Aber es gibt natürlich viele zwischenmenschliche Situationen, wo man unterschiedlich mit umgehen kann. Also wie geht man mit einem schwierigen Passagier um? Wie geht man mit einer schwierigen Situation in der Crew um? Wie geht man mit bestimmten technischen Herausforderungen oder operationellen Herausforderungen? Also das sind eher so die Themen, wo man dann wirklich auch mal unterschiedliche Sichtweisen sehen und einnehmen kann. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll.
Gut, danke für die Antworten, Tim. Das wäre natürlich jetzt trotzdem eigentlich noch interessant. Es gibt ja auch Flugzeugbesatzungscrews, egal welcher Art, die deutlich kleiner sind als die bei deinem Arbeitgeber. Es gibt ja auch teilweise Crews, da besteht die gesamte Crew nur aus 20 Personen, 10 Personen. Die haben dann deutlich mehr diese Rotationsgeschwindigkeit, wie ich sie habe. Es wäre natürlich auch interessant, das da reinzukriegen. Und gleichzeitig gibt es auch noch ganz viele andere Teams. Also hat wahrscheinlich einfach, glaube ich, als Gesamtfazit einfach seine Vor- und Nachteile. Wobei ich die Professionalität bei euch, die sticht für mich doch schon immer wieder hervor. Die finde ich schon herausragend. Das finde ich echt cool.
Ja, danke ebenfalls. Das ist bei euch genauso. Das, was wir jetzt gesagt haben, soll natürlich nicht heißen, dass man nicht auch in kleinen Teams professionell und gut zusammenarbeiten kann. Das hat natürlich dann andere Vorteile und andere Aspekte. Aber ich denke, die Fliegerei, so wie sie jetzt geworden ist und gewachsen ist, und es trifft ja auf ganz viele Flugbetriebe und Unternehmen zu, die dankt einen Teil ihres Erfolgs eben auch gerade diesen immer wieder wechselnden Konstellationen und diesem ständigen voneinander lernen und vertrauensvoll, aber nicht zu blind vertrauend zusammenzuarbeiten.
Gut, wunderbar, Tim. Dann vielen Dank. Wir haben uns mal wieder gefragt, kriegen wir die Folge voll? Jetzt müssen wir mal wieder was aufschieben in die nächste Folge, aber ich habe dich auch mal wieder sehr überrascht mit meiner Frage nach, wonach war es? Nach Gewitter.
Ja, hat ja gut gepasst.
Hat gut gepasst. Auch thematisch tatsächlich.
Genau. Und damit haben wir mit den Ferien quasi angefangen und enden jetzt auch mit den Ferien.
Jawohl.
Und bevor du deine Schlussworte sprichst, damit ich mich nicht wieder unterbreche, wünsche ich jetzt schon mal allen schöne Ferien. Mal sehen, wann die Folge rauskommt. Ich hoffe, da sind noch Ferien. Ansonsten wünsche ich schöne Ferien gehabt zu haben, wobei es ja Bundesländer gibt, die deutlich später mit den Ferien anfangen, als das jetzt bei uns hier in Hessen der Fall ist. Ich sage schon mal danke fürs Zuhören. Danke, Seid, für die Frage und für das schöne Thema und für den guten Austausch. Ich freue mich aufs nächste Mal und überlasse dir wie immer die Schlussworte.
Ja, vielen Dank, Tim, auch dir, auch euch schöne Ferien oder vielleicht auch wieder schönen Schulbeginn. Keine Ahnung, wann die Folge rauskommt. Ich hinke da manchmal etwas hinterher, aber so ist es halt. Wenn ihr noch Fragen habt, die ihr uns einsenden wollt oder könnt, dann kennt ihr bestimmt schon die E-Mail-Adresse. Ich sage es hier trotzdem nochmal, podcast@radar-contact.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift und wir freuen uns auch immer über Gesprächsthemen, die wir dann genüsslich ausschlachten, weil wir dann doch einfach sehr viel über dieses Zeug quatschen können. Mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Tim nickt gerade fröhlich vor sich hin. Und hoffentlich schaltet ihr das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss.
Ciao.